Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Monika Dittrich. Guten Morgen. Der Gottesstaat Iran verliert seine Gläubigen. Das jedenfalls ist das Ergebnis einer Studie aus den Niederlanden. Die besagt, dass es in der Islamischen Republik nicht mal mehr eine islamische Mehrheit gibt. Gleich unser erstes Thema. Außerdem heute bei Tag für Tag. Die Folgen der Pandemie, warum der Religionsunterricht mancherorts aus dem Stundenplan verschwindet und die Immunität der Frommen, warum sich ultraorthodoxe Juden in Israel nicht gegen Corona impfen lassen wollen. Und damit herzlich willkommen zu Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Als die iranische Monarchie im Frühjahr 1979 zusammenbrach, gingen die religiösen Fundamentalisten als Sieger aus der islamischen Revolution hervor. Der schiitische Geistliche Ayatollah Khomeini übernahm die Macht als politischer und religiöser Führer. Er rief die Islamische Republik Iran aus und baute das politische System um in eine Theokratie, einen Gottesstaat. Doch diese Islamische Republik hat heute offenbar keine islamische Mehrheit mehr. Eine neue Studie aus den Niederlanden hat ergeben, dass sich nur noch rund 40% der Iranerinnen und Iraner als Muslime verstehen. Wie die Forscher zu ihren Ergebnissen kamen und was das bedeutet, berichtet Christian Röther.
Der Iran gilt weltweit als der schiitische Staat schlechthin, weil der schiitische Islam die Staatsreligion ist, weil er Politik, Justiz und Gesellschaft bis in den letzten Winkel prägt und dominiert, vor allem seit der Islamischen Revolution im Jahr 1979. Aber die Bevölkerung versteht sich gar nicht als mehrheitlich schiitisch, zumindest laut einer neuen Studie. Darin bezeichnet sich nur ein knappes Drittel der Bevölkerung als schiitisch. Dann folgen mit 22% schon die Nons, also diejenigen, die sich keiner Religion oder Weltanschauung zugehörig fühlen. Weiter geht es mit 9% Atheisten, 8% Zoroastriern, 7% spirituell Interessierten, 6% Agnostikern. Erst dann kommen die sunnitischen Muslime, 5%, und die islamischen Mystiker, die Sufis, mit 3%. Die kleinsten Gruppen sind Humanisten, Christen, Bahai, Juden und Sonstige.
This is actually for people who know Iranians. Not that surprising.
Für Menschen, die sich mit dem Iran auskennen, sei diese Statistik nicht so überraschend, sagt Pujan Tamimi Arab, Religionswissenschaftler an der Universität Utrecht in den Niederlanden. Er ist einer der beiden Autoren der Studie. Tamimi Arab und sein Kollege sprechen von einer großen säkularen Verschiebung.
A major secular shift.
Einzelstudien würden das schon lange zeigen, nur hätten bislang groß angelegte Meinungsumfragen und Forschungen gefehlt, um die Ergebnisse zu bestätigen.
The qualitative research has long confirmed that such a shift has occurred, but there was never quantitative evidence to back it up.
Andere repräsentative Studien kamen bislang zu gegenteiligen Ergebnissen. So hieß es vom renommierten Pew-Institut vor 12 Jahren, dass der Iran zu 99,4% schiitisch sei. Das deckt sich mit den offiziellen Angaben der iranischen Regierung, nicht aber mit den Zahlen der beiden Forscher aus den Niederlanden. Laut ihrer Studie verstehen sich nur 40% der Menschen im Iran als muslimisch, wenn man Schiiten, Sunniten und Sufis zusammenrechnet. Pujan Tamimi Arab hält daher nicht viel von den älteren Studien.
They're not just bad numbers, they're just meaningless.
Die seien bedeutungslos. Denn wenn man Menschen in einem autoritären Staat wie dem Iran an der Tür oder am Telefon befrage, dann würden die Menschen ihre tatsächlichen Einstellungen zumeist nicht preisgeben, da sie mit Repressionen rechnen müssten. Wie also kamen Pujan Tamimi Arab und sein Kollege Amar Maleki an genauere Umfrageergebnisse, indem sie die Befragten über das Internet erreichten und ihnen Anonymität garantierten.
75% of people over 18 years old using social media.
75% der Iraner über 18 nutzen soziale Netzwerke wie Twitter, Instagram, WhatsApp und Telegram, sagt Amar Maleki, Politikwissenschaftler an der Universität Tilburg. Über diese Netzwerke haben die beiden Forscher Tausende für ihre Studie akquiriert. Oppositionelle genauso wie Regierungstreue, sagen sie. Sie haben die Daten bereinigt und gewichtet, um möglichst repräsentative Zahlen zu erhalten, so Maleki.
So in that way we try to make it representative.
40.000 Antworten haben sie schließlich ausgewertet, um festzustellen, dass die Islamische Republik Iran keine islamische Bevölkerungsmehrheit mehr hat. Und dieser Trend hin zu religiöser Diversität und auch zu Nicht-Religiosität, dieser Trend werde sich weiter fortsetzen, meint Puyan Tamimi Arab, weil die Säkularisierung unter jungen Leuten besonders ausgeprägt sei.
Our results show that there are certain trends. For example, younger people exhibit higher rates of secularization than older people.
In einer weiteren Studie haben die beiden Forscher 20.000 Antworten zur Todesstrafe ausgewertet. Der Iran ist gemessen an der Bevölkerungszahl das Land mit den meisten Hinrichtungen weltweit. Der Staat lässt Menschen öffentlich erhängen, erschießen und steinigen. Die Todesstrafe wird auch bei Delikten wie Drogenhandel, Gotteslästerung oder Apostasie vollstreckt, also Abfall vom Islam. Die Anwendung der Todesstrafe wird vom iranischen Regime begründet mit dem islamischen Recht, der Scharia. Die Bevölkerung sieht das allerdings offenbar ganz anders.
What's very interesting is that the percentage of people who defend the capital punishment based on the Sharia is, let's say, around 15%.
Nur rund 15% der Menschen im Iran sprechen sich für die Todesstrafe auf Grundlage der Scharia aus, so der Religionswissenschaftler. Um die säkularen Trends im Iran zu erforschen, setzen die beiden Wissenschaftler allerdings nicht nur auf Umfragen, sondern auch auf andere Daten, etwa Statistiken zu Vornamen. Mit dem Ergebnis, religiös geprägte Vornamen wurden im Iran in den vergangenen 20 Jahren immer seltener vergeben.
For example, for boys, names like Muhammad, Ali, Amir Ali, Hussein and so on. They are declining.
Die beiden Forscher wollen mit weiteren Studien dem Rest der Welt ein, wie sie meinen, angemesseneres Bild der iranischen Gesellschaft vermitteln, sagt der Politikwissenschaftler Amar Maleki.
What is important for us is that people have a right perception and understanding of the Iranian society.
Beide Forscher arbeiten in den Niederlanden, beide sind aber im Iran geboren. Maleki hat 30 Jahre dort gelebt. Sie sagen, sie wollen mit ihren Studien auch zu politischen Veränderungen im Iran beitragen, indem sie den Menschen dort eine Stimme geben, und sei es in Form einer Religionsstatistik.
Einer neuen Umfrage zufolge hat die Islamische Republik Iran keine islamische Mehrheit mehr. Christian Röther berichtete. Ganz normaler Schulunterricht in vollbesetzten Klassen ist wegen der Corona-Pandemie noch immer unvorstellbar. Viele Schülerinnen und Schüler lernen nach wie vor zu Hause. Wenn sie Glück haben, erhalten sie Online-Unterricht. Grundschüler und Abschlussklassen dürfen vielerorts im Wechselunterricht zurück in die Schule. In den Monaten der Pandemie wurde viel Schulstoff verpasst. Unterricht fiel aus, Klassenarbeiten wurden abgesagt und erste Studien zeigen, dass die Lernlücken bei vielen Kindern und Jugendlichen riesig sind. Deshalb ist es wohl richtig, wenn sich Schulen jetzt auf die Vermittlung der Hauptfächer Mathematik, Deutsch und Fremdsprachen konzentrieren. Nebenfächer wie Kunst oder Musik gelten in der Pandemie eher als Kür. So ähnlich scheint es auch beim Religionsunterricht zu sein. Meine Kollegin Kirsten Dietrich hat in Berlin recherchiert, wo das Fach ohnehin einen besonderen Status hat.
Irgendwann nach den Herbstferien fiel es mir auf. Der Religionsunterricht war weg. Mein Sohn besucht die 6. Klasse einer Berliner Grundschule, ist dort für evangelische Religion angemeldet. Und bis Ende vergangenen Schuljahres, als es vom Lockdown direkt in die Sommerferien ging, kamen auch noch gelegentlich E-Mails der Religionslehrerin. Seit Beginn des laufenden Schuljahres aber herrscht Funkstille. Der Religionsunterricht hatte nicht mal angefangen. Das liege daran, dass die Klassen nur noch in festen Gruppen unterrichtet werden sollen, sagte der Klassenlehrer. Religionsunterricht, in dem Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Klassen gemischt werden, gehe da nicht. Das leuchtete mir ein. Aber während inzwischen sogar der Kunstunterricht wieder im digitalen Lernangebot der Schulcloud zu finden ist, bleibt der Religionsunterricht verschwunden. Ein Einzelfall? Ich frage nach.
Als der Senat die Stufenpläne entwickelt hat, als der erste Plan veröffentlicht wurde, sind wir gar nicht erwähnt worden, sondern wir mussten auch dort erstmal nochmal nachfragen, was ist denn mit dem Religions- und Weltanschauungsunterricht? Und dann war klar, in den ersten Phasen kann er mit angeboten werden, nur bei der Stufe Rot auf keinen Fall.
Sagt Friedhelm Kraft in der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg, Schlesische Oberlausitz, zuständig für den Religionsunterricht. In Berlin entscheidet ein Ampelsystem je nach Pandemielage darüber, in welcher Form Schulunterricht stattfinden kann. Das klingt übersichtlich, ist es aber nicht immer. Denn was wirklich in Sachen Unterricht geschieht, darüber entscheidet letztlich jede einzelne Schulleitung. Matthias Bröckel, im Berliner Erzbistum verantwortlich für den katholischen Religionsunterricht.
Schon seit April, Mai gibt es Schulen, wo Religion und Weltanschauungsunterricht regulär nach der Stundentafel unterrichtet wird. Es gibt verschiedene Mischformen. Es gibt Formen, wo der Religionsunterricht überhaupt nicht eingeplant ist. Also das ist eine bunte Palette, was es für uns umso schwieriger macht.
Der religions- und weltanschauliche Unterricht hat in Berlin eine Sonderstellung. Das liegt an der sogenannten Bremer Klausel im Grundgesetz, die auch für Berlin gilt. Religions- und Weltanschauungsunterricht in Verantwortung der Religionsgemeinschaften muss an öffentlichen Schulen dann nicht eingerichtet werden, wenn ein Bundesland das vor Inkrafttreten des Grundgesetzes anders geregelt hatte. In Berlin ist Religions- und Weltanschauungsunterricht deshalb kein reguläres Unterrichtsfach, auch kein Wahlpflichtunterricht, sondern nur ein Wahlfach. Wenn genügend Kinder und Jugendliche dafür angemeldet werden, findet er statt, ansonsten eben nicht. In den Grundschulen bis zur 6. Klasse machen das noch rund 80% der Eltern, ab der 7. Klasse aber wird es dünner. Vor allem seit 2006 ein verbindlicher Ethikunterricht für alle eingeführt wurde. Corona-Bedingungen haben diese Sonderstellung noch einmal zugespitzt.
Ich habe immer wieder auch in der letzten Zeit gemerkt, dass die Entscheidungen, die im Senat getroffen werden, sehr spät auch an uns kommuniziert wurden. Und da fragen wir uns tatsächlich auch, hat der Senat unsere Lehrkräfte angemessen auf dem Schirm?
Matthias Krahe ist beim Humanistischen Verband Berlin-Brandenburg, der auch bundesweit mit Abstand größten säkularen Körperschaft öffentlichen Rechts, zuständig für den weltanschaulichen Unterricht, die sogenannte humanistische Lebenskunde. Lebenskunde und evangelischer Religionsunterricht sind in Berlin inzwischen fast gleich stark. Knapp unter 80.000 Kinder und Jugendliche nehmen am evangelischen Religionsunterricht teil, fast 70.000 an der humanistischen Lebenskunde. Gut 20.000 Schülerinnen und Schüler besuchen den katholischen Religionsunterricht. Dazu kommt islamischer Religionsunterricht mit ungefähr 5.000 und mehrere noch wesentlich kleinere Anbieter. Alle Anbieter von Werteunterricht teilen diesen Eindruck, dass ihr Fach in den staatlichen Planungen nur auf Nachfrage vorkommt. Die Corona-Krise verschärft diese Distanz. Matthias Krahe vom Humanistischen Verband.
Der Senat von Berlin fühlt sich da nicht zuständig, uns die Möglichkeit zu geben, dass wir an den digitalen Infrastrukturen, an der Schulcloud, an den Kontakten auch über die E-Mail-Adressen und so weiter der Schülerinnen und Schüler mit partizipieren. Das ist eine große Herausforderung gewesen und ist es noch immer.
Der Humanistische Verband und die Katholische Kirche haben deshalb für ihre Schülerinnen und Schüler jeweils eigene digitale Plattformen aufgebaut, über die der Kontakt gehalten werden kann, sofern sie die Adressen haben. Womit die Kirchen und der Humanistische Verband in der Corona-Krise dagegen gute Erfahrungen gemacht haben, wenn ihre Lehrkräfte sich in der Notbetreuung der Grundschulen engagiert haben, auch wenn sie das rechtlich nicht müssten, sagt zum Beispiel Friedhelm Kraft von der Evangelischen Landeskirche.
Wir kriegen von Schulleitungen positive Rückmeldungen, weil Religionslehrkräfte sich in den Schulen engagieren über das Fach hinaus.
Viele Lehrkräfte von uns waren neben dem Fernunterricht, vor allen Dingen als die Schulen komplett geschlossen waren, selbstverständlich auch in der Notbetreuung tätig.
Sagt auch Matthias Krahe vom Humanistischen Verband. Bei allen gemeinsamen Interessen, der Verband und die Kirchen gehen normalerweise getrennte Wege. Die Pandemie hat sie allerdings kurzzeitig zusammengezwungen. Denn an einigen Schulen, niemand kann sagen an wie vielen, entwickelte sich kurzzeitig eine Art gemeinsamer Werteunterricht.
Also da konnte es schon mal sein, dass eine Lebenskundelehrkraft eine ganze Klasse mit unterrichtet hatte, während die Parallelklasse die ganze Klasse von der evangelischen Lehrkraft unterrichtet wurde.
Sagt Friedhelm Kraft von der evangelischen Kirche.
Das ist alles nicht ganz so, ich sag mal, schulgesetzkonform. Ja, aber in diesen unterschiedlichen Regelungen der Schulen gab es dann eben pragmatische Lösungen und von daher auch eben Formen einer unkomplizierten Zusammenarbeit.
Das ist allerdings eine Notlösung, die nur dann funktioniert, wenn die Alternative völliger Unterrichtsausfall wäre, sagen wie Kraft auch Matthias Bröckel vom Berliner Erzbistum und Matthias Krahe vom Humanistischen Verband.
Wir sind darüber nicht glücklich, zwischen humanistischem Verband und Religionsunterricht, sowohl katholisch wie evangelisch, klafft natürlich eine deutliche Lücke. Also das ist keine neue Form von Religions- oder Werteunterricht, die wir gerne sehen würden. Aber dann kann so etwas in Schule funktionieren.
Wir wollen ja grundsätzlich, dass der Werteunterricht gesichert wird und wir verstehen auch, natürlich sehr gut die Nöte und die Herausforderungen, vor denen Schulleitungen jetzt insbesondere stehen, wenn sie ihren Schulalltag planen. Aber es können natürlich keine gelingenden Kooperationsanlässe sein. Dazu sind die Standpunkte doch ein bisschen arg verschieden.
Seit der vergangenen Woche hat in Berlin allmählich wieder der Präsenzunterricht begonnen. Zunächst für die ersten Grundschulklassen. Auch mit Religions- und Lebenskundeunterricht? Ja, sagt Matthias Krahe vom Humanistischen Verband.
Dort, wo es möglich ist, ist der Lebenskundeunterricht eingeplant in die normalen Stundentafel. Dort, wo es möglich ist, sind wir präsent vor Ort. Ganz selbstverständlich.
Von dieser Rückkehr zur Normalität ist der evangelische und katholische Religionsunterricht anscheinend noch entfernt.
Was ist mit dem Religions- und Weltanschauungsunterricht? Kann er angeboten werden oder kann er nicht angeboten werden? Da sind wir im Augenblick wieder in einer Phase der Unsicherheit, wo wir auch nochmal das Gespräch mit der Senatsschulverwaltung suchen müssen, weil wir da unterschiedliche Stimmen hören, wie in der Praxis zu verfahren ist.
Aus der Berliner Senatsschulverwaltung heißt es dazu nur lapidar per E-Mail.
In der Regel beschränken sich viele Grundschulen derzeit auf Deutsch, Mathematik und Sachkunde. Auch Musik oder Sport finden in der üblichen Form nicht statt.
Es bleibt also unklar, ob bei der Schulöffnung in Berlin kirchlicher Religionsunterricht und säkulare Lebenskunde unterschiedlich behandelt werden. Die letzte Entscheidung liegt bei den jeweiligen Schulleitungen. Bei rund 800 Schulen in Berlin ist da ein genauer Überblick schwer zu gewinnen. Offenkundig aber verstehen sich nicht wenige Schulleitungen als Vertreter eines energischen Säkularismus und nehmen deshalb vor allem den Religionsunterricht als einen Fremdkörper wahr. Die Corona-Situation könnte dann Anlass sein, ihn weiter zurückzudrängen.
Das können Sie auch ein Stück ablesen, wie viele Schüler besuchen den Religionsunterricht an welcher Schule. Wenn das große Gruppen sind, können Sie davon ausgehen, dass die Schule auch mit für den Religionsunterricht wirbt. Dann ist in der Regel auch während der Pandemie ein Religionsunterricht möglich,
sagt Matthias Bröckel vom Berliner Erzbistum. Aber
es gibt andere Schulen, wo wir eigentlich schon im Normalbetrieb durchaus Schwierigkeiten haben, den Religionsunterricht entsprechend unterzukriegen. Dort ist dann Religionsunterricht, sicher auch Weltanschauungsunterricht, so das Erste, was gestrichen wird, wenn die Stundentafel zusammengezogen wird.
Wahrscheinlich hat mein Sohn also mit seiner Schule einfach nur Pech gehabt, was die Möglichkeiten für den Religionsunterricht angeht. Aber die Corona-Krise wirft ein Schlaglicht auf die Herausforderungen, vor denen Werteunterricht in Berlin generell steht. Die Teilnehmerzahlen für den katholischen und evangelischen Religionsunterricht sind im vergangenen Schuljahr leicht gesunken, die für humanistische Lebenskunde leicht gestiegen. Das liegt allerdings nicht nur an Corona. Der humanistische Verband hat 40 Lehrkräfte neu an die Schulen gebracht. Der evangelische Religionsunterricht dagegen konnte fast 20 Stellen nicht besetzen.
Homeschooling ohne Religionsunterricht. Kirsten Dietrich war das aus Berlin. Was das
Impfen gegen das Coronavirus betrifft, gilt Israel als großes Vorbild. Das Land impft seit dem 20. Dezember in einem Fort. Mittlerweile kann sich jede Bürgerin und jeder Bürger ab 16 Jahren eine Spritze geben lassen. Und mehr als die Hälfte aller Israelis haben die erste Dosis bereits erhalten. In einer Bevölkerungsgruppe allerdings gibt es starke Vorbehalte gegen die Impfkampagne, bei den Charedim, den streng religiösen Juden. Was sie gegen die Impfung haben und warum die Ultraorthodoxen in dieser Frage gespalten sind, berichtet Tim Aßmann.
In der Tiefgarage eines Bürogebäudes in Bnei Brak betreibt die Maccabi Krankenkasse ein Impfzentrum. Der Andrang ist nicht groß. Ein gutes Dutzend streng religiöser jüdischer Frauen und Männer wartet auf die erste bzw. zweite Impfung. Hava, eine Einwohnerin von Bnei Brak, ist mit ihrer Mutter gekommen. In unserer Familie ist die Impfbereitschaft hoch, sagt Hava. Und erzählt, dass einer ihrer Großväter an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben ist. Ich bin Mutter von 8 Kindern. Ich möchte die Kraft haben, sie großzuziehen. Und dafür muss ich gesund sein. Wir haben den Rabbiner in unserer Gemeinde gefragt und der hat gesagt, wir sollten uns alle impfen lassen. Das ist auch die Botschaft von Avraham Rubinstein, dem Bürgermeister von Bnei Brak. Auch er ein streng religiöser Jude, wie die meisten der rund 200.000 Einwohner. Beim Besuch im Impfzentrum ist Rubinstein hochzufrieden. Er selbst ist geimpft und wünscht sich so viele Nachahmer wie möglich. Wir werden Impfhauptstadt. Unser Ziel sind 100% Geimpfte. Nicht 98, nicht 95, sondern 100%. Dieses Ziel scheint eher unerreichbar. Denn zusammen mit der Bevölkerungsgruppe der arabischen Israelis sind die streng religiösen Juden besonders impfskeptisch und die Impfquote liegt deutlich unter dem Bevölkerungsdurchschnitt. Die Zurückhaltung sei sehr groß, berichtet der Rabbiner Dov Halbertal, Rechtsanwalt und Experte für Belange der streng religiösen Gemeinschaft. Das kommt von der Ignoranz gegenüber der Wissenschaft. Je religiöser man ist, desto weniger Bezug hat man zur Wissenschaft. Außerdem gibt es eine Gruppe, eine extreme Gruppe, die den Staat nicht akzeptiert und die Haltung hat, die sagen uns nicht, was wir zu tun haben. Musik schallt aus einem Geschäft im Jerusalemer Stadtteil Mea Shearim, in dem nahezu ausschließlich ultraorthodoxe jüdische Familien wohnen. Im Herzen des Viertels herrscht geschäftiges Treiben. Sehr viele der Passanten tragen keinen Mund- und Nasenschutz, obwohl der in Israel vorgeschrieben ist. Auch Rabbi Meir Hirsch lehnt die Masken ab und der 65-Jährige wird sich auch nicht impfen lassen. Diese Impfung durchlief nicht alle Untersuchungen dazu, ob langfristige Schäden möglich sind oder nicht. Es wäre absurd, sich impfen zu lassen, nur weil die Medien und die zionistische Propaganda mit aller Macht versuchen, den Impfstoff in uns hineinzubekommen. Das ist inakzeptabel. Rabbi Hirsch gehört zur Neturei Kata, einer Gruppierung innerhalb der streng religiösen Juden, die den Zionismus und den Staat Israel ablehnt. Anordnungen dieses Staates sind für die Anhänger von Neturei Kata und anderen Gruppen ohne Bedeutung. Es sind Bilder von ultraorthodoxen Beerdigungen mit 10.000 Trauernden oder von Großhochzeiten mitten im Lockdown, die bei vielen säkularen Israelis Unverständnis und Zorn auslösen. Avraham Rubinstein, der Bürgermeister von Bnei Brak, findet die Regelbrüche falsch, sagt aber, es sei schwer nachzuvollziehen, dass die Ultraorthodoxen sich an Auflagen halten sollten, während die wöchentlichen Demonstrationen gegen Israels Premier Netanyahu erlaubt seien. Der Glaube war vor der Demokratie da. Wenn das also erlaubt ist, wenn der Staat Israel, das Gesetz und die Richter die Demokratie heilig sprechen und deshalb Tausende von Menschen demonstrieren dürfen, warum darf man dann nicht zu einer Beerdigung? Kann mir das jemand erklären? Am 23. März wählen die Israelis ein neues Parlament. Und die beiden streng religiösen Parteien sind erklärte politische Partner von Premier Netanyahu. Das Verhalten der streng religiösen während der Pandemie könnte zentrales Wahlkampfthema werden.
Die Immunität der Frommen, warum sich ultraorthodoxe Juden in Israel nicht impfen lassen wollen, berichtete Tim Aßmann. Und das war Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Nach uns und den Nachrichten folgt hier im Deutschlandfunk die Sendung Kontrovers. Heute zum Thema Impfungen, Schnelltests, Dauerlockdown. Versagt Deutschland in der Pandemie? Am Mikrofon bis jetzt war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.